Wir sind ja zurzeit in einer Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und leider ist es sehr oft so, dass der Heilige Geist herabgestuft wird als eine Kraftquelle zum Gabenverteilen, dass ich quasi besser predigen kann, besser beten kann und besser Menschen heilen kann durch den Heiligen Geist. Und dann hört es auch schon auf. Zumindest ist es leider so, dass damit Schluss ist. Und wir haben in dieser Predigtreihe aber schon so viele Themen behandelt und festgestellt, dass es wesentlich mehr über den Heiligen Geist und auch den Dienst und das Werk des Heiligen Geistes in uns zu entdecken gibt. Und heute möchte ich euch etwas weiteres dazu hinzufügen. Und zwar geht es heute um die Stärkung des inneren Menschen. Die Stärkung des inneren Menschen, und die Schriftstelle dazu steht in Epheser Kapitel 3 und wir lesen Vers 14 bis 16. Ich möchte euch ermutigen, das mit nachzuschlagen, und wenn ihr da irgendwie einen Finger drin halten könntet, weil wir kommen dann später noch zu der Schriftstelle zurück und lesen auch die Verse danach. Aber wir beginnen erstmal mit Vers 14 bis 16. Hoffnung für alle. Müssen wir für dich beten? Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Halleluja. So, der Epheserbrief ist ein Brief von Paulus an die christliche Gemeinde, und der Epheserbrief sticht heraus aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass es der Brief ist, in dem Paulus am meisten seiner Gebete aufschreibt. In Epheser Kapitel 1 finden wir schon ein sehr langes Gebet. In Epheser 1 ab Vers 15, ich glaube bis zum Ende, wenn man die Ausformulierung auch noch, die Erklärung am Schluss noch Teil des Gebetes mitzählt, ist ein sehr langes Gebet, und jetzt in Epheser 3, zwei Kapitel später, kommt das nächste Gebet. Und die apostolischen Gebete sind wunderbare Gebete, die wir immer mit so einem, sagen wir mal, mit so einem Augenzwinkern hin zum Himmel beten können, weil das sind Gebete, die muss Gott einfach erhören. Da kann er nicht irgendwie drum rumkommen, uns diese Bitten, wenn wir die so formulieren und zu Gott bringen, uns diese Bitten auch zu erfüllen, weil er hat sie an sein Wort geschrieben. So, das sind die Gebete, die wir wirklich voller Inbrunst beten können, genauso auch wie alle anderen biblischen Gebete aus den apostolischen Briefen, aber auch aus den Psalmen. Wir können sicher sein, dass es Gottes Wille ist, und hier finden wir ein ganz besonderes Gebet, was sich nämlich auf den Dienst des Heiligen Geistes bezieht. Genauso wie übrigens Epheser 1 auch mit dem Heiligen Geist zu tun hatte. Da heißt es, dass der Vater, dass euch Gott den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Also hier geht es darum, dass der Heilige Geist etwas tut, und in Kapitel 3, also in Epheser 1 ging es darum, dass der Heilige Geist etwas tut, und jetzt in Kapitel 3 geht es nochmal um den Dienst des Heiligen Geistes, nämlich, dass Paulus betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, uns es schenkt, dass unser innerer Mensch mit Kraft gestärkt wird. So, wir gehen ganz langsam an diese für die ein oder andere vielleicht ungewöhnliche Formulierung heran. Was ist der innere Mensch? Das ist eine gute Frage, oder? Es ist wichtig, dass wir beim Bibellesen Fragen stellen, besonders wenn wir Bibeltexte haben, die uns wie chinesisch vorkommen, wo wir keine Ahnung haben, was will der eigentlich hier von mir? Wenn ich etwas nicht verstehe, muss ich Fragen stellen. Gibt es ja die Sesamstraße, das Lied, der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und das ist auch so, was die Bibeltexte angeht. Wir sind gerufen, Fragen zu stellen. Wenn du keine Fragen stellst, wirst du auch keine Antworten bekommen. Nicht wer passiv da sitzt und schnell wieder die Bibeltexte vergisst, dem wird gegeben. Und dem wird aufgetan und der wird finden. Nein, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Und wer bittet, dem wird gegeben. Und wir können damit reinquetschen, wer fragt, dem werden Antworten gestellt. So, und deswegen müssen wir die Frage stellen, was ist der innere Mensch? Habe ich hier noch eine Folie? Nee, habe ich nicht. Moment. So, was ist der innere Mensch? Der innere Mensch ist die Person, die du eigentlich bist. Ich muss mal immer dir nehmen, die immer ganz vorne sitzen, und ich wurde ja schon, aber ich nehme mal Sahil. Wenn Sahil jetzt tot umfällt und der Leichenbestatter müsste kommen, dann würde niemand von uns sagen, da liegt Sahil, das ist Sahil, weil das nur sein Körper ist. Wir sind so viel mehr als nur unser Körper. Der eigentliche Mensch, das, was mich ausmacht als Mensch, ist nicht mein Körper. Es ist Teil davon, aber bei weitem nicht alles. Und wenn jemand stirbt, wenn der natürliche Leib stirbt, dann stirbt der Körper, aber nicht die Person. Die Person ist etwas anderes. Lass uns mal Sprüche 27, Vers 19 aufschlagen. Und da finde ich die Elberfelder Übersetzung eigentlich am besten. Hat jemand Elberfelder? Oder ich kann mich drum kümmern. Christian ist nicht da, der sonst immer. Du hast Elberfelder? Vers 27, Kapitel 27, Vers 19. Kannst du das mal laut vorlesen, bitte? Wie das Wasser, wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht. Das bedeutet, wenn ich, heute würde ich sagen im Spiegel, wenn ich ins Wasser reingucke und das ganz still ist, kann ich mich da drin spiegeln. Habt ihr alle schon mal erlebt, vielleicht, hoffentlich. Oder ihr habt hoffentlich alle einen Spiegel zu Hause. Ja, bei dem einen oder anderen könnte man das manchmal in Zweifel ziehen, aber wir alle haben Spiegel zu Hause, und wenn ich da reingucke, sehe ich, wie mein Gesicht aussieht. Wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht entspricht, so das Herz des Menschen dem Menschen. Wer ich eigentlich bin, was mich eigentlich ausmacht, was eigentlich meine Motivationen sind, das sehe ich in meinem Herzen. Nicht in meinem äußeren Handeln, sondern in meinem Herzen. Und deshalb ist, sagt Gott in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7, zu seinem Propheten, der die Lektion auch lernen musste, Samuel. 1. Samuel 16, Vers 7. Schau nicht auf seinen hohen Wuchs und auf seine Stärke, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht auf das, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Der innere Mensch ist, nennt die Bibel, das Herz. Und das ist das, was Gott anguckt. Und da ist alles drin, was dich ausmacht. Deine Emotionen, deine Logik, deine Gefühle, all das, was dich als Person kennzeichnet, ist im Herzen. Und deswegen ist es übrigens ein Plan des Feindes oder eine Strategie des Feindes, was wir in unserer Gesellschaft sehen, dass wir eigentlich nur noch auf das Äußere schauen. Und dass die Jugend und die Schönheit an sich anbetungswürdig ist. Und dass ein Mensch, wenn er nicht gut aussieht, seinen Wert verloren hat. Und das ist genauso, das geht schon im Kindergarten, in der Grundschule los. Und das ist auch bei welchen, die schon sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Alter sind. Es bleibt das gleiche weltliche Prinzip. Aber Gott ist ganz anders. Gott schaut auf das Herz. Gott beeindrucken äußere Kraft und Fertigkeiten und Fähigkeiten, was wir nach außen hin tun, bedeutet ihm nicht so viel. Die Frage ist immer, warum tue ich, was ich tue? Was ist das Herz hinter den Taten? Das Beispiel, was häufig verwendet wird, ist, wenn du jemanden siehst, einer Großmutter, die, keine Ahnung, am Rollator geht oder an zwei Stöcken, und du siehst einen jungen Mann neben ihr herlaufen, der ihr die Taschen trägt. Und wenn du nur siehst, was vor Augen ist, kannst du denken, oh, das ist ja so ein... Also solche Leute braucht man mehr. Und der ist noch nicht mal Christ. Siehst du, die machen es ja besser als die Christen. Das ist mal jemand, solche Menschen braucht unsere Gesellschaft. Wenn du aber weißt, der macht das so mit mehreren alten Menschen und ist eigentlich ein Erbschleicher und möchte nur seinen eigenen Profit aus dieser Beziehung herausholen. Auf einmal verändert sich diese Tat in etwas Schlechtes und in etwas Böses. Und das ist das Verrückte. Gott sieht unser Herz. Und das macht uns Angst und das erfreut uns auch. Beides gleichzeitig. Diese Furcht, die sich entwickelt, wenn du weißt, dass Gott auf dein Herz schaut und dass er aufgrund deines Herzens deine Taten beurteilt, nennt man Furcht Gottes. Und das ist eine gute Furcht. Halleluja. So, der innere Mensch, ich muss aufpassen, weil wir haben heute noch richtig viel zu tun hier, dass ich mich nicht verquatsche. So, der innere Mensch ist das Herz, der unsichtbare Teil von uns, was man nicht abschneiden kann, rausschneiden kann, das sitzt in uns drin und das ist das, was Gott anschaut. So, und dieser, Punkt 2, dieser innere Mensch benötigt Stärkung. Dieses Herz braucht Stärkung. Sonst würde Paulus nicht beten, dass der Vater unseres Herrn Jesus Christus euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Wir brauchen in unserem Herzen Kraft von Gott. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Hier steht übrigens genau das gleiche Wort, was wir auch vor ein paar Wochen schon behandelt haben, das Kraftdynamis, also übernatürliche Fähigkeit, die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, brauchen wir in uns. Paulus hat diese Kräftigung täglich erlebt. Wenn wir mal 2. Korinther aufschlagen, im Kapitel 5, 2. Korinther 5, Vers 16, Nee, Moment, nicht 16. Ich glaube, es ist, ja genau, 4 Vers 16, Entschuldigung. Es ist Kapitel 4 Vers 16. Ich dachte gerade, das war doch letzte Woche die Predigt auf der Gemeindefreizeit. Aber nee, Kapitel 4 Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, jetzt haben wir hier wieder diese Einteilung, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, die Elberfelder sagt, aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Tag für Tag hat Paulus erlebt, dass in seinem Herzen, wir werden noch sehen, was das bedeutet, dass sein Herz gestärkt wurde, erneuert wurde. Und er ließ sich nicht entmutigen, obwohl sein äußerer Mensch aufgerieben war, obwohl sein äußerer Mensch, wie heißt hier in der Schlachter, zugrunde gegangen ist. Das ist nochmal ein bisschen drastischer. Aufgerieben, wenn was aufgerieben ist, kann man trotzdem noch irgendwie weitermachen, aber wenn was zugrunde geht, das ist schon dramatisch. Und Paulus ließ sich nicht entmutigen, denn er hat erlebt, dass Gott durch seinen Heiligen Geist seinen inneren Menschen Tag für Tag erneuert hat. Und genau das Gleiche möchte Gott für dich. Wir werden gleich noch dahin kommen, wie herrlich das ist, ein festes, ein starkes Herz zu haben. Wie entscheidend das ist für alle Bereiche unseres Lebens und besonders für die Nachfolge. Und wie desaströs und wie furchtbar das ist, wenn wir ein schwaches Herz haben. Nicht schwach im Sinne von, wir brauchen einen Herzschrittmacher oder Knoblauchpillen oder was man da nimmt, sondern der geistliche Mensch. Ja. Der innere Mensch, also das Herz, hat eine Stärkung nötig. Die nötige Kraft, der Sünde zu widerstehen, dankbar zu bleiben, sich zu demütigen, an der Wahrheit festzuhalten und so weiter und so weiter. Und diese Kraft kommt durch den Heiligen Geist. Drei Feinde haben wir. Erstens, die Welt. Das sind die Feinde nicht unseres äußeren Menschen, nicht zwingend, kann auch sein, aber nicht zwingend, sondern unseres inneren Menschens. Dein äußerer Feind hat Feinde, Falten und Süßigkeiten und das sind so die Feinde des äußeren Menschen, die wir bekämpfen müssen. Aber auch der innere Mensch, jetzt habe ich wieder zu viel gesagt, meine Frau, die ist so, oh, hör auf dich selbst, sagt sie innerlich. Der innere Mensch hat auch Feinde und das ist erstens die Welt. Was ist die Welt? Das ist nicht die Welt mit den schönen Wäldern und Bergen und Tälern, sondern das ist, wenn die Bibel Welt meint, dann meint sie unter anderem auch ein, was ich, genau, das Wertesystem, in dem sich unsere Gesellschaft befindet. Das Wertesystem, von dem wir geprägt werden. Dieses Wertesystem wird kontrolliert und beherrscht von dämonischen Kräften. Das sagt übrigens auch der Epheserbrief. Und je mehr sich das Reich Gottes auf dem Rückzug befindet und die Gemeinde in Lethargie und in Schläfrigkeit kommt, desto größer wird die Kraft des Feindes. Das sind also zwei Reiche, die sich in Opposition gegenüberstehen, die niemals, niemals einen Waffenstillstand miteinander schließen werden. Und unsere Gesellschaft ist aus verschiedenen Gründen, ein Grund ist, weil es lange keine Erweckung mehr gab, ist sehr stark geprägt von einem dämonischen Wertesystem. Eins habe ich schon erwähnt, diese Vergötterung des Äußerlichen, der Jugend, der Schönheit, ist etwas Dämonisches. Und zieht äußerst groteske, nimmt äußerst groteske Züge an. Manchmal siehst du Fotos von irgendwelchen Models und denkst, boah, solche Menschen gibt's. Nee, solche Menschen gibt's nicht. Ich kann mich photoshoppen und sehe supermodelmäßig aus und mir denke, wow, warum ist David nicht Model geworden? Und dann siehst du mich live und denkst, ja, jetzt weiß ich, warum er nicht Model geworden ist. Die Beine werden länger gemacht, der Po schmaler, das ist alles gefaked, das ist alles eine Industrie, die darauf abzielt, uns zu täuschen. Und das Ziel, also und erstens, das große Ziel ist natürlich, du sollst kaufen, Aufmerksamkeit, Interest, Desire und dann Action, also du, das ist so die AIDA-Formel in der Werbung, du sollst kaufen. Und das zweite dahinter ist, dass etwas geprägt wird, ein Wertesystem. Und das geht oft ganz unterbewusst, im Fernsehen, Zeitungen, durch alles, durch unsere Beziehungen, überall werden wir geprägt. Und diese Werte des Feindes kommen sogar in die Gemeinde rein. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich, wie gesagt, und wir dürfen uns, ich muss die Kurve immer wieder kriegen, wir dürfen uns nicht anpassen. Die Bibel fordert uns auf in Römer Kapitel 12, Vers 2. Passt euch nicht diesen Weltlauf, nicht Wettlauf, Weltlauf an, dieser Weltzeit, sagt eine andere Übersetzung, sondern werdet verwandelt. Du wirst immer verwandelt, die Frage ist immer nur, in welche Richtung. Entweder du wirst ähnlicher der Welt mit ihrem Wertesystem, mit dem, was sie wichtig findet und mit dem, was sie ausmacht, oder du gehst in Richtung Reich Gottes und wirst dahingehend verwandelt. Die Verwandlung findet immer statt. Und es ist wichtig, das zu wissen, dass da eine Opposition ist gegenüber dem Reich Gottes, dass wir nicht einfach fröhlich vor uns hinleben können als Christen, sondern dass sobald wir uns bekehren, wir auf dem Schlachtfeld stehen. Das ist der erste Feind. Der zweite Feind ist unser Fleisch. Der zweite Feind des inneren Menschen. Thomas stöhnt schon und atmet schwer. Der eine oder andere von uns denkt, ja, mit meinem Fleisch habe ich keine Probleme. Ich sag dir, warum du das denkst. Weil du erstens du hast einfach keine Ahnung. Du weißt nichts von den Dynamiken, die sich in dir selbst abspielen. Und du bist wahrscheinlich noch gar nicht bekehrt. Das Fleisch ist unsere Programmierung von der Welt her. Das Fleisch hat Lüste und Begierden, sagt das Wort Gottes. Und jetzt spätestens wisst ihr alle Bescheid, wovon ich spreche. Du siehst jemanden vom anderen Geschlecht oder meinetwegen was zu essen oder irgendwas. Irgendwas, was dich anzieht, das will ich kaufen, das muss ich haben. Das hat Begierden, es hat Lüste, das Fleisch. Und die möchte es gestillt haben, und zwar jetzt. Paulus spricht in Philipper Kapitel 2 ist es, glaube ich, darüber, dass es Menschen gibt, die Feinde des Kreuzes sind und deren Gott ihr eigener Bauch ist. Und das ist jetzt nicht so, dass ihr Götzendienst für den Bauch, bei manchen kann man da mehr anbeten, bei manchen weniger, sondern so wie ich mich fühle, das ist das, was Paulus meint, so wie ich mich fühle, das will ich jetzt haben. Ich bin mir selbst mein eigener Gott. Das ist das Fleisch. Und auch das sind wir gerufen, abzulegen. Und nicht nur abzulegen, sondern abzutöten, sagt die Bibel. Dafür ist das Kreuz, uns davon zu befreien. Und wenn wir aus der Welt frisch kommen, denken wir, was? Ich soll meine Begierden, das, was ich gern hätte, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, soll ich einfach abtöten? Da bin ich ja nicht mehr frei. Das ist eine, also es ist, tut mir leid, dass ich so oft vom Teufel heute rede, aber es ist eine dämonische Verdrehung. Eine Lüge. Eine Lüge. Denn die Freiheit ist eine ganz andere. Freiheit bedeutet, ich muss nicht tun, wonach ich mich gerade sehne. Ich bin nicht verpflichtet, ein Sklave der Sünde zu sein. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Und Christus will uns dahingehend befreien. Römer 7, Vers 18. In mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. So, wenn du etwas hast, wenn es da etwas gibt, wo nichts Gutes drin ist, nichts Gutes, dann ist es doch das Sinnvollste auf der Welt und das Beste für dich, dieses etwas zu töten. Der dritte Feind, den wir haben, sind die Dämonen. Ist das Reich des Teufels selbst, wie gesagt, hier der Feind des inneren Menschen. Und die Hauptwaffe der Welt, oder die Hauptwaffe des Fleisches, hatten wir gesagt, waren Begierden und Lüste. Die Hauptwaffe der Dämonen sind Lügen. Er ist ein Vater der Lüge. Und der Teufel weiß schon, die meisten von uns kann er eh nicht kriegen für sein Reich. Wir werden jetzt nicht alle morgen auf einmal heißblütige Satanisten sein, die irgendwelche Ziegen opfern oder Schlimmeres. Das kriegt er nicht auf die Reihe. Das ist auch gar nicht sein Plan. Sein Plan ist, Lügen hineinzustreuen in unser Herz. In unser Herz. Was sagt der Petrus zu Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte Kapitel 5? Warum hat der Teufel dein Herz erfüllt? Am Vortag, die Woche davor, waren sie noch alle vom Heiligen Geist erfüllt, Hananias und Sapphira, in Sprachen betend, lobpreisend über ihre Erlösung. Aber der Feind hat Raum gewonnen durch Lügen. Und da sind wir gerufen, diese Acht zu geben auf diese drei Feinde. Das sind die drei Feinde unseres inneren Menschen. Und um gegen diese drei Feinde antreten zu können, brauche ich Kraft. Wenn es ist wie beim natürlichen Kampf, ja, wenn ich habe ja da auf meinem Mindy-Platz so ein Kickbox-Trainer, der ist jetzt 18 geworden, war völlig am Boden zerstört, dass er jetzt 18 ist und irgendwie er merkt, er wird erwachsen und seine Jugend muss er hinter sich lassen. Und der hat mit 16 ist er Kickbox-Trainer geworden und hat Leute trainiert, die Polizisten trainiert, also ganz verrückter Typ. Ich mag den total. Und ich habe ihm eine Schokolade geschenkt zum 18. Geburtstag, so eine große, und seine Antwort war, ich mache doch Sport. Ja, da waren wieder die Feinde des äußeren Menschen. Wie komme ich jetzt hin? Ach so, und wenn er in den Ring steigt und sagt, jetzt habe ich einen Wettkampf, dann braucht er Kraft. Wenn er vorher schon sich ausgepowert hat und den ganzen Tag alles gegeben hat und trainiert und dann am Abend den Wettkampf hat, hat er keine Kraft mehr, er kann nicht mehr. Und genau dasselbe gilt für den inneren Menschen. Wie willst du diese Feinde, die Feinde deines inneren Menschen besiegen, wenn du nicht die Kraft des Heiligen Geistes hast? Diese drei Feinde wollen uns vom Willen Gottes abbringen, unser Herz verführen, wollen, dass wir lau werden, dass wir lasch werden, dass wir unsere Commitments, unsere Versprechungen, die wir gegenüber Gott gemacht haben, dass wir die nicht einhalten, dass wir kleine Kompromisse machen und dass wir wegkommen vom Gebet, wegkommen vom Wort Gottes, dass wir wegkommen vom Evangelisieren und am Ende nur noch für uns selber leben. Und den Gottesdienst als etwas akzeptieren, was zum Leben dazugehört, damit die anderen gut denken von mir. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes für ein festes Herz. Bevor wir die Bibelstelle aufschlagen, lasst uns mal Psalm 108 aufschlagen. Das ist ein wunderbarer Psalm von David. Ja, nicht nur deswegen ist es ein wunderbarer Psalm, wenn mit meinem Namen losgeht. Da brauche ich immer die Elberfelder. Kannst du mal Vers 2 vorlesen, Schatz? Kathi? Gefestigt ist mein Herz, oh Gott. Die englische King James sagt es noch besser. My heart is fixed. Mein Herz ist fest. Halleluja. Hier redet jemand, der ein festes Herz hat. Und ein festes Herz ist das gleiche wie ein starkes Herz. Und was sagt er? Mein Herz ist fest. Ich will singen und spielen dem Herrn. Nicht meine Umstände stimmen, es klappt irgendwie gerade alles, läuft alles wie am Schnürchen, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr krank, auf dem Konto sieht es gut aus, die Kinder machen sich gut, mit der Frau macht Spaß, alles super, jetzt preise ich den Herrn. Nee, wenn ihr euch den Psalm durchlest, seht ihr, dass da Feinde rings um ihn waren, die versucht haben, Anschläge auf ihn zu verüben und so weiter und so weiter. Er sagt, mein Herz ist fest, ich will singen und spielen dem Herrn. Ein festes Herz, ein starkes Herz, lobt Gott, egal in welcher Situation, wenn auch mit Tränen. Wenn auch mit Tränen. Ich brauche das nicht. So, und jetzt gehen wir zu dieser Bibelstelle. Was macht ein starkes Herz aus? Und da gehen wir mal zu 1. Korinther 7. Und der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern, warum ich gerade dieses Kapitel nehme, weil das ein sehr, sag ich mal, ein Kapitel ist, was heraussticht thematisch. Und zwar gab es in der Gemeinde von Korinth einige Fragen bezüglich des Heiratens und des Ledigbleibens. Und die Korinther hatten einige Fragen, die Paulus hier beantwortet. Wir können uns anhand der Antworten zusammenreimen, ungefähr, was es für Fragen waren. Und Paulus spricht auch hier ganz offen von seiner Meinung. Das finde ich so wunderbar, dass wir Paulus bauen können. Wenn er sagt, das ist meine Meinung, dann sagt er das auch. So, und da weiß ich, okay, da ist eine Flexibilität drin, mit der ich an diesen Text oder an diese Aussagen, die hier gemeint sind, auch rangehen kann. Und ziemlich am Ende, in Vers 37, finden wir einen wunderbaren Vers. Lass uns den mal lesen. Wenn aber einer im Herzen fest steht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, also nicht zu heiraten, ja, seine Jungfräulichkeit zu bewahren, der handelt recht. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Jungfräulichkeit und diese ganze Sache mit dem Heiraten hinaus, sondern wir können aus diesem Vers wunderbar erkennen, was die Eigenschaften eines feststehenden, eines starken Herzens sind. Zunächst einmal sagt Paulus hier, dass ein festes Herz, eine Person mit einem festen Herzen, Vollmacht hat, nach seinem eigenen Willen zu handeln. Das ist ein Thema, das Thema des Willens, was so unheimlich wichtig ist in der Nachfolge und in der Schrift. Und im Großen und Ganzen eigentlich, besonders in der, ich weiß nicht jetzt, ich bin ja meistens unter Charismatikern, ja, was zumindest im charismatischen Raum sehr unterbeleuchtet ist. Und dann daraus, aus dieser Ignoranz, dieser willentlichen Ignoranz des Themas, das war der erste Punkt, entstehen dann alle möglichen Vorstellungen. Dann heißt es, wir müssen unseren Willen aufgeben und völlig verlieren. Andere sagen, der Wille muss gebrochen werden. Und so haben wir verschiedene Vorstellungen, und dann gibt es welche, die sagen, ich tue nur noch den Willen Gottes, nur noch den Willen des Heiligen Geistes, ich bin immer geleitet. Solche habe ich selten getroffen, aber die will ich auch nicht wieder treffen. Die Bibel hat ein ganz anderes, oder es ist wichtig, dass wir uns füllen mit biblischen Begriffen und deren biblischer Bedeutung. Ja, wenn ich sage, hier ist Tee drin, aber in Wirklichkeit ist Kaffee drin, dann hat das auf einmal eine andere Füllung und es schmeckt ganz anders und hat eine andere Wirkung. Oder eigentlich steht Kaffee drauf, aber es ist jetzt gerade Tee drin. Ja, und so überrascht mich das, und so brauchen Worte die richtige Füllung. Wenn wir vom Willen sprechen, haben wir vielleicht hier ganz unterschiedliche Vorstellungen. Gott möchte, dass wir einen starken Willen haben. Ein starkes, ein festes Herz zu haben, bedeutet einen starken Willen zu haben. Jetzt sagen die Eltern, ach du liebe Zeit, wenn ich von meinem Kind sage, das hat einen sehr starken Willen, dann ist meistens ist das negativ gemeint, weil das Kind gerade völlig ausflippt oder ausrastet wegen dem, was es jetzt gerade tun soll, aber nicht tun will. Und das artikuliert es natürlich, hat da verschiedene Techniken und Mittel der Kommunikation. Und ihr wisst, was ich meine, ja? Ein starker Wille ist nichts Negatives. Ein starker Wille ist etwas Positives, etwas Begehrenswertes, etwas, wofür wir beten müssten. Gott möchte, dass unser Wille gestärkt ist. Wer einen starken Willen hat, trifft Entscheidungen. Gott schätzt und stärkt unseren Willen. Dies ist eines der wichtigsten Attribute unseres Herzens, der Wille. Man könnte sagen, der Wille ist wie eine Mauer um unseren Verstand herum. Wille ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das ist der Wille. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Und das ist wie eine Mauer um unseren Verstand, um unser Herz herum. Wenn ich diese Fähigkeit nicht erlernt habe, beziehungsweise wenn ich sie sogar selber kaputt gemacht habe, habe ich wie diese Mauer eingerissen. Und dann kommt man in einen Zustand, den die Bibel umschreibt, und wir haben ein Wort dafür gefunden: Passivität. Passivität. Alles kann reinkommen, wie es will. Und alles kann rauskommen, wie es will, Gutes wie Schlechtes. Deswegen sagten die Sprüche, eine Stadt mit einer niedergerissenen Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Der entscheidet sich nicht, seine Gefühle zu zeigen, der explodiert, alles kommt ungefiltert raus. Anstatt zu überlegen und eine Entscheidung zu treffen. Seht ihr, wie wichtig der Wille ist? Und Gott will übrigens nicht deinen Willen überschreiben, in dem Sinne, dass er ihn ausschaltet und deinstalliert und jetzt ist dann nur noch sein Wille. Überhaupt nicht. Gott stärkt deinen Willen und er will, dass du dich für seinen Willen entscheidest. Er sagt nicht, du darfst jetzt nichts mehr wollen. Er sagt, ich möchte, dass du dich für die guten Pläne, die guten Dinge, den Willen, den ich für dich habe, dass du dich dafür entscheidest. Und das ist die Natur der Liebe. Und so sollten Eltern mit ihren Kindern umgehen. Wenn ich dem Kind oder wenn Gott mir, ist ja das ein ähnliches Bild, wenn Gott mir meine Entscheidung, etwas zu wollen, mich für etwas zu entscheiden, diese Fähigkeit, wenn er mich dessen beraubt, kann ich erstens eine Sache nicht mehr, ihn lieben. Liebe setzt Entscheidung voraus. Gezwungene Liebe ist keine Liebe mehr. Und das, was Gott in allererster Linie von uns möchte, ist unsere Liebe. Und deswegen stärkt er den Willen, er fördert den Willen. Und der Heilige Geist in uns möchte uns einen starken Willen geben. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes und eines davon ist Selbstbeherrschung. Das ist nichts anderes als ein aktiver, ausgeübter Wille. Ich entscheide, ich beherrsche mich selbst. Etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Und wenn ich dann zum Kreuz gehe, wenn ich mich unterordne, wenn ich mich demütige, wenn ich all die unangenehmen Sachen mache, wenn ich diene, zu denen mich das Wort Gottes ja aufruft, tue ich das, weil ich mich dazu entschieden habe. Ich habe Vollmacht, nach meinem eigenen Willen zu handeln. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, ob du jetzt da so ein bisschen was durcheinander geraten ist von Vorstellungen, die du vielleicht hattest. Gott möchte nicht, dass dein Wille abgeschaltet wird. Der Wille darf unter keinen Umständen geschwächt werden, sondern der Heilige Geist möchte ihn sehr stark machen. Wieder der Welt, dem Fleisch und der Dämonen zu leben, geht nur durch einen durch den Heiligen Geist gestärkten Willen. Wir können uns gegen die Sünde, gegen das Fleisch, gegen das Wertesystem dieser Welt entscheiden. Halleluja. Die erste Entscheidung in diese Richtung nennt man Bekehrung. Wir können uns entscheiden gegen Sünde, gegen Versuchungen. Jesus ist das perfekte Beispiel dafür. Die Welt benutzt Reize, das Fleisch benutzt Lüste und die Dämonen benutzen Lüge. Sehr schön, jetzt so drei L's zu haben, ne? Reize, Lüste, irgendwie für Reize was anderes finden. Das Fleisch benutzt Lüste, die Dämonen nutzen Lügen. Selbstbeherrschung ist Teil der Frucht des Geistes. So, ich habe Vollmacht, nach meinem eigenen Willen zu handeln und zweitens, wie sagt es Paulus hier, er hat in seinem eigenen Herzen beschlossen und handelt recht. Ein festes Herz bedeutet, ich treffe Entscheidungen, was ich tue. Das klingt jetzt vielleicht ganz leicht und denkt, ja, das machen wir doch alle ständig. So leicht ist es leider nicht. So leicht ist es leider nicht. Ein festes Herz durch die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht passiv, sondern aktiv. Alles, was ich tue, tue ich, weil ich mich dazu entschieden habe. Nicht, weil meine Gefühle auf einmal, oh, und dann boom, bricht der Vulkan aus. Oder, oh, ich bin so ein, oh, und dann kommen die Gefühle über dich. Und du entscheidest dich nicht rumzujammern und eine Pity-Party, eine Selbstmitleidsparty zu haben, sondern das passiert einfach mit dir. Das, was ich immer gesagt habe, jedem, dem es schwerfällt, morgens aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, vierte Stunde eher als gestern, weil du Zeit im Gebet verbringen willst. Das Erste, was du tun solltest, ist nicht darüber nachdenken. Wenn der Wecker, denk nicht drüber nach, steh auf, bumm. Und wenn du einmal stehst, denkst du, was ist passiert? Ein Wunder, ich stehe! Und du guckst auf die Uhr und kannst es nicht glauben. Was war der Schlüssel? Du hast eine Entscheidung getroffen. Bumm, aufstehen. Bloß nicht drüber nachdenken. Das ist das Rezept von Smith Wigglesworth übrigens. Weil das Fleisch will natürlich liegen bleiben. Ja komm, ich mache ja noch hier diese Dämonen hier, die Erfindung des Teufels, die Schlummertaste. Nee, ist natürlich jetzt nur ein Spaß. Ne? Du triffst eine Entscheidung und handelst danach. Das ist ein festes Herz. Und meistens, wenn du zurückdenkst, wo du die dümmsten Sachen gemacht hast, oder Fehler begangen hast, dich in deiner Familie versündigt hast oder noch Schlimmeres getan hast, war das nicht, weil du dich bewusst dazu entschieden hast, sondern weil die Lust, ein Gedanke, eine Lüge, irgendwas da war und du hast dich treiben lassen. Wir sind nicht dazu geschaffen, uns treiben zu lassen. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und Gott rastet nicht aus, Gott ist nicht impulsiv in dem Sinne, dass wir ihn nicht einschätzen können und irgendwie, was macht er als nächstes, und dann stottern schon die Knie. Gott trifft Entscheidungen. Und er macht etwas willentlich. Er hat Vollmacht über sich selber. Und du bist gerufen, genau so zu leben. Das ist ein festes Herz. Und übrigens, das ist ein Leben, was schön ist. Erstens für dich, ja. Du musst dann nicht immer wieder im Rückspiegel siehst du die Sünde. Ach, jetzt bin ich wieder dran vorbeigefahren, wieder gesündigt. Und hätte ich es nur vorher irgendwie mitgekriegt. Nein, du hast ein Leben im Sieg. Ein Leben in Freude und zweitens, die Personen um dich herum werden es dir danken. Weil du bist eine Person, auf die man zählen kann, eine Person, die nicht hin und her geworfen ist. Du hast Vollmacht. Du hast beschließt in deinem Herzen eine Sache und dann tust du sie. Halleluja, das klingt doch gut. Und aber für diese Fähigkeit, dieses feste Herz zu haben, braucht es die Kraft Gottes. Und die gibt er uns im Übermaß. Das ist hier ein Punkt, den müssen wir jetzt einschieben, weil ich habe mich gestern da ein bisschen zurückgezogen, habe nochmal gebetet, durch diesen Text mich durchgebetet. Und auf einmal habe ich es gesehen. Es steht hier in Epheser 3, dass er uns gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Das hebräische Wort, ich weiß, das ist griechisch, aber hebräisch, das Wort, das Pendant, bedeutet Kabot, Gewicht. All seine Güte, all seine Schönheit, all seine Treue, all seine Stärke, all seine Freude, all seine Heiligkeit, alles, was Gott ausmacht, ergibt ein Gewicht, ein immenses Gewicht, Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist Gott selber. Und Diese Herrlichkeit Gottes ist Reichtum. Und aus diesem Reichtum, unbegrenztem Reichtum, noch viel größer als hier Dagobert Duck, der Geldspeicher, er hat einen immensen Reichtum an dieser Herrlichkeit von sich selber. Und das gibt er dir. Halleluja. Das gibt er dir. Die Ressourcen sind da. Du musst nicht denken, ja, David, du hast gut reden. Du bist hier Vollzeit angestellt von der Gemeinde. Du kannst immer beten und Bibel lesen und hier fromme Reden schwingen. Aber ich, und dann kommen die ganzen Gründe. Nee, ich sag nicht aber ich, sag aber Gott. Der Reichtum an Herrlichkeit ist da. Dein Herz kann gestärkt werden. Entwickel doch bitte eine Vision davon, dass du ein Leben im Sieg, ein Leben in Freude, ein Leben in Besonnenheit, ein Leben in der Frucht des Geistes leben kannst. Wir brauchen da ein Bild, was wir uns innerlich vor Augen malen, eine Vision, wohin uns Gott führt. Und da hilft uns die Bibel und solche Predigten wie gerade eben, die helfen uns, so ein Bild zu entwickeln, was erstrebenswert ist. Ein Leben nicht in der Niederlage und mit Ach und Krach dem Lamme nach und kriechend erreiche ich noch gerade so die Himmelspforte. Nein, ein Leben, wo der innere Mensch Tag für Tag erneuert wird. Und zu diesem Tag gehört auch der Montag. Wieder auf Arbeit. Oh. Halleluja. Ja, für mich ist der Montag, obwohl ich gehe Montag auch arbeiten. Halleluja. So ein Leben ist möglich und aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt er dir, mit Kraft gestärkt zu werden. Und alles, was du tun musst nach dieser Bibelstelle, alles, was du dazu tun musst, ist ihn bitten. Ihn bitten. Und er gibt gern aus seinem Überfluss, aus seinem Reichtum. Wir brauchen für all die Dinge, die wir hier predigen, brauchen wir innerlich Kraft. Zum Kreuz zu kommen, meine Sünden zu bekennen, das Evangelium weiterzusagen, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen, regelmäßig, sich zum Gebet zu weihen und zu sagen, jetzt diese 20 Minuten sind für Gebet. Da tue ich mein Handy weg und dies und jenes und da habe ich jetzt mal keine Zeit. Da können auch die Kinder mal kurz für sich selber beschäftigen. Jetzt bete ich für diese Entscheidungen. Brauchen wir göttliche Kraft. Ich sage ja gar nicht, mach's aus dir selber und komm Kraft deiner Wassersuppe, überhaupt nicht. Aus der Kraft, die Kraft, die aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit kommt. Das ist die Kraft, die uns befähigt. Darauf vertrauen wir. Und die kommt durch den Heiligen Geist. So, lass uns mal zurückgehen zu Epheser 3. Und uns anschauen, was jetzt die Folgen davon sind, dass wir ein festes Herz oder Festigkeit und Stärke von Gott verliehen bekommen durch den Heiligen Geist. Oh, das ist wunderbar. Auch Paulus malt uns ein Bild, dass wir das verlangen. Dieses Gebet ist nicht eine Aneinanderreihung von mehreren Bitten. Nein, er hat nur eine einzige Bitte drin, dass Gott uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt, mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Mensch. Das ist die Bitte. Und danach kommen so herrliche Wörter wie das oder dazu oder deshalb. Das bedeutet, die Bitte ist, dass wir mit Kraft gestärkt werden. Und danach erklärt er, warum eigentlich. Ja, wieder jemand, der Fragen stellt. Warum eigentlich? Und der erste Punkt ist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Halleluja. Was bedeutet das? Die meisten von uns wissen, wenn wir unser Vertrauen, also unseren Glauben auf Christus setzen, dann errettet er uns von unserer Sünde und wir erleben eine Bekehrung und werden Christen und dann wohnt Christus in mir. Im Sinne von, dass er in meinem Geist, also dass der Heilige Geist in mir drin ist und durch die Innewohnung des Heiligen Geistes wohnt Christus in mir. Das ist, was die Bibel sagt. Müssen wir mal hier überprüfen, ob das alles hinhaut. Die Frage ist, oder was Paulus hier meint, ist nicht, dass wir uns vom Neuen bekehren und quasi, oh, jetzt war Christus weg, der war ausgezogen, jetzt müssen wir ihn wieder zurückholen, indem wir quasi um neue Kraft bitten. Nein, dieses Wohnen hier ist ein anderes Wohnen. Es ist ein Wohnen im Sinne von, dass sich Christus ausdrückt. Dass Christus sichtbar wird in uns. Dass andere Menschen um uns herum Christus erleben. Und dass du selbst in dir Christus wahrnimmst. Ja, manchmal fühlt man sich ja so wie, ja, wo ist er denn jetzt hin? Irgendwie ist es alles so schlimm und sieht alles so traurig und so trostlos aus. Wo ist er denn jetzt? Die Kraft des Heiligen Geistes macht dir Christus bewusst. Sodass du wie Bruder Lorenz hatte, das ist so wunderbar, Bruder Lorenz und Terstegen und die ganzen Leute, die Mystiker, die jetzt nicht die größten Missionare der Welt waren, aber die sagen, ich gehe in das innere Heiligtum. Und komme ich hier immer dran? Tut das deswegen wackeln? Ist alles grün. Okay. Ich muss einfach still bleiben. Nicht so viel bewegen. Genau. Ich gehe ins innere Heiligtum und da ist Christus. Dieses Bild von der Stiftshütte mit Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes ist ja nur ist ein Bild von uns selber. Unser Körper ist das, also nicht nur, aber auch, unser Körper ist der Vorhof, ja, nichts Besonderes da, nicht viel Besonderes zumindest, so ein Daumenabdruck, ach, ich bin besonders, und natürlich noch andere tolle, okay, egal. Unsere Seele ist das Heiligtum und unser Geist ist das Allerheiligste. Da ist Christus. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir uns entscheiden, in dieses Heiligtum hineinzublicken. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwelche Astralreisen im Kopf machen, sondern dass wir zur Ruhe kommen und uns auf Christus besinnen. Und das kann man in fast jeder Situation machen. Kurz innehalten, nur ganz kurz. Innehalten. Christus, du bist da. Du wohnst in mir. Und dann, bumm, bist du wieder im Leben. Bist du wieder da. Und du weißt aber, Christus ist da. Die Gegenwart Christi ist in dir. Und das ist auch etwas, was wir durch, das glaube ich immer, wenn ich hier dran komme, das ist etwas, was wir durch unseren Willen praktizieren können. Bruder Lorenz sagt so wunderbar, wir müssen der Wille muss die Gedanken zwingen, bei Gott zu bleiben. Und jeder, der mal versucht hat, eine Stunde und länger zu beten, weiß, dass das stimmt. Der Wille muss die Gedanken zwingen, bei Gott zu bleiben. Also da haben wir es wieder. Der Wille ist immens wichtig, wenn es darum geht, wenn wir überhaupt Freude am Gebet haben wollen. Wenn aber unser Wille schwach ist und wir dann, ach ja, das musst du noch machen und das musst du unternehmen. Wie war das in der Serie gestern noch? Und was passiert jetzt als nächstes in dem Roman, den ich gerade lese? Und du hast einen schwachen Willen und hast keine Autorität, keine Vollmacht über deine Gedanken. Dann bricht die Lüge über dir, die Gedanken sind frei. Nein, du kannst sie einsperren durch deinen Willen. Niemand anders kann das. Nicht mal Gott macht das für dich. Du nimmst Gedanken gefangen. Zweitens. Ein festes Herz. Also hier heißt es, ich lese mal Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Der Heilige Geist, durch die Stärkung des Heiligen Geistes an unserem Herzen, bleiben wir erstens auf Christus fokussiert. Und auf Christus fokussiert zu sein und für ihn zu leben, bedeutet, in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Wurzeln kommen aus der Botanik. Ja. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi, ist wie ein Erdreich, in dem wir unsere Wurzeln reinstecken, um alles daraus zu holen. Alle Nährstoffe, die wir brauchen. Das Wasser und was es dann nicht noch alles gibt, das wisst ja die meisten von euch vielleicht viel besser als ich. Ich habe jetzt so eine tolle App hier, die Sendung mit der Maus, da werden solche Sachen erklärt. Und alles, was der Baum braucht, alles, was die Pflanze braucht, bekommt es aus dem Erdreich und natürlich von der Sonne, ist klar. Und das Zweite ist, dass wir gegründet sind. Und das ist ein Wort aus der Architektur. Unser Fundament ist die Liebe Gottes. Wir holen die Nährstoffe, die wir brauchen, also die Energie, die wir brauchen aus der Liebe Gottes und unsere Stabilität. Die Stabilität unserer Persönlichkeit. Ja, frag mal deinen Ehepartner, ob du eine stabile Persönlichkeit bist. Dann, da wirst du eine wahre Antwort bekommen. Die Stabilität unserer Persönlichkeit ruht auf der Liebe Gottes. Das bedeutet, ich bin schon geliebt. Eine stabile Persönlichkeit weiß, dass sie geliebt ist und dass sie nichts tun kann und auch nichts unterlassen kann, was diese Liebe Gottes, vergrößert oder verringert. Und dieses Bewusstsein, diese Sicherheit, diese Stabilität, gegründet auf der Liebe Gottes zu sein, kommt durch den Dienst des Heiligen Geistes in uns. Manchmal verlieren wir das aus den Augen. Und die richtige Antwort wäre nicht, an Gott zu zweifeln und oh, jetzt ist alles schlimm und ich fühle es nicht mehr so wie früher, sondern dich einmal mehr mit Gebet ins Wort Gottes zu werfen und zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, stärke mein Herz. Nicht du bist der, der sich verändert hat, der das Problem hat. Ich habe offensichtlich ein Problem. Stärke mich am inwendigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Stärke mich mit Kraft durch deinen Geist, Vater. Gewurzelt und gegründet in Liebe. Also wenn das kein erstrebenswertes Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Drittens, Paulus redet weiter, dass wir dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. So, was ist jetzt passiert? Das alles ist übrigens im Griechischen ein immens langer Satz, der extrem schwer zu übersetzen ist. Und schon deswegen ist das für uns so schwer zu folgen. Ja, was will er jetzt? Kann er nicht da irgendwie eine Nummer davor schreiben, dass wir irgendwie das so wie wir hier schön mit Nummern? Das müssen wir dann einfügen. Mit allen Heiligen sollen wir ergreifen, was die Länge, die Tiefe, die Höhe und die Breite ist. Was bedeutet das? Die Länge und die Tiefe und die Höhe und die Breite der Herrlichkeit Gottes. Es ist die Herrlichkeit, von der er gerade eben gesprochen hat. Das bedeutet, durch den Dienst des Heiligen Geistes, durch die Stärkung des Heiligen Geistes in uns, bekommen wir Erkenntnis Gottes. Wenn du jetzt nicht weißt, was Erkenntnis Gottes ist, ich widerstehe der Versuchung, das anzufangen zu erklären, weil das ist ein großer Begriff in der Bibel, der so viele hunderte von Bibelversen mit einschließt, und um das gut zu erklären, bräuchten wir noch eine Predigtreihe, die wieder 10 Predigten geht. Erkenntnis Gottes oder Gott zu erkennen geht nur, indem Gott sich uns vorstellt. Erkenntnis Gottes ist nicht ein Buch, was ich gelesen habe oder irgendwie eine Dogmatik, die ich auswendig kann oder hier Westminster Katechismus oder sowas, sondern Erkenntnis Gottes ist, dass ich Gott kennengelernt habe. Das ist eine Form von Erkenntnis, die nur in Beziehung möglich ist. Der Heilige Geist schenkt uns durch seine Stärkung Erkenntnis Gottes und die erlebbare Einheit mit Geschwistern, die auch diese Stärkung in der Erkenntnis Gottes erleben. Halleluja. Mit allen Heiligen. Das ist das Schönste, was es gibt, mit Geschwistern zusammen zu sein. Und ihr wisst, es gibt ja, wie in jeder Familie, es gibt solche Geschwister und solche Geschwister. Und es ist etwas Wunderbares, mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein, die diese Stärkung des Heiligen Geistes Tag für Tag erleben, genauso wie Paulus sie erlebt hat. Die aktiv sind, die einen vitalen Geist haben, wo etwas sprudelt, wo du weißt, da ist Leben dahinter, da ist Kraft dahinter, da ist eine Echtheit da, die dir erst auffällt, wenn du dann bei den Geschwistern bist, die das nicht haben. Und du denkst, ach, war das schön mit dem Bruder XY da davor. Jetzt bin ich hier in der Netzwerkgemeinde. Und von Spaß. Und wenn wir zusammenkommen, ich achte auf mein Herz. Der Heilige Geist wirkt deshalb in meinem Herzen in einem höheren Maß. Ja, das geht nicht automatisch, sonst würde Paulus nicht dafür beten. Er wirkt in meinem Herzen, nicht weil er mich mehr liebt, sondern weil ich gehorsamer bin und einfach das tue, was die Bibel sagt. Und deswegen sprudel ich über und da ist Leben da, da ist Erfrischung da, der innere Mensch ist erneuert und dann komme ich zusammen mit jemandem, da ist das ganz genauso, der betet, der liest Bibel, der innere Mensch ist erneuert, da ist Erfrischung da und dann kommt es zusammen zu einer Explosion des Lebens. Einer Explosion der Liebe hin zu Gott. Und die kann nur echt sein, die Explosion der Liebe hin zu Gott, wenn sie hin zum Nächsten geht. Und besonders zu den Verlorenen. Das klingt doch mal wie eine Vision. Hä? Das klingt doch mal wie ein erstrebenswertes Ziel. Aber es funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen. Wenn wir alle die Verantwortung, die wir haben, als Christen, als Nachfolger Jesu auch wahrnehmen. Verantwortung. Schönes Wort, ne? Halleluja. So mit allen Heiligen erfassen wir die Erkenntnis Gottes. Viertens. Geht Paulus noch weiter, Vers 19, und er sagt, und die Liebe des Christus zu erkennen. Durch die Stärkung des Heiligen Geistes kommen wir immer wieder zurück zum Kreuz. Das ist das, was Paulus hier meint. Die Liebe des Christus erkennen wir am Kreuz. Und der Heilige Geist führt uns immer wieder zurück zu dem Gottmenschen, der für uns geblutet und gelitten hat. Der für uns alles gegeben hat, damit wir Leben haben. Hin zum Kreuz. Dahin führt uns der Heilige Geist. Aber um wieder zurück zum Kreuz zu kommen, das ist ja keine Vergnügungsreise, wo ich immer wie so eine Kaffeefahrt mit dem Bus und einem Käffchen trinken, ach, so schön am Kreuz. Überhaupt nicht. Das Kreuz ist ein herrlicher Ort und ein schrecklicher Ort. Wie ich es auch letzte Woche gesagt hatte auf der Gemeindefreizeit. Da treffen sich Sünde und Heiligkeit, all diese konträren Dinge, Licht und Finsternis, alles trifft sich am Kreuz. Und dahin gehe ich nicht mit einem leichten, ach jetzt komm, jetzt gehen wir mal zum Kreuz, weil es hier so schön ist. Wir gehen erschüttert zum Kreuz, zerbrochen zum Kreuz. Und um zum Kreuz zu kommen, brauchen wir diese innere Stärke. Ich weiß noch, wie ich früher, wenn ich die Evangelien gelesen habe, so in den ersten 5, 6 Jahren meines Glaubenslebens, dachte ich immer, oh nein, jetzt bin ich wieder am Ende eines Evangeliums. Jetzt geht's wieder los, die Passion Christi. Und das tat mir innerlich weh, wieder das zu lesen, wie er gelitten hat. Und um sich damit zu befassen und wieder dahin zurückzukommen, brauchen wir Stärke. Wir brauchen diese Stärke, dass wir uns entschließen, ich gehe zurück zum Kreuz. Ich ergreife die Liebe des Christus einmal mehr. Und es ist so einfach zu sagen, ich bin neu. Alles ist gut, neue Kreatur, jetzt geht's nur noch nach vorn, jetzt heilen wir die Kranken, treiben die Dämonen aus, jetzt wird's alles easy going und endlich bin ich frei und mich nur noch damit zu beschäftigen. Und die Liebe des Christus, die er am Kreuz bewiesen hat, zu vergessen, das ist leicht. Das ist leicht. Aber der Heilige Geist möchte uns Kraft geben, immer wieder dahin zurückzukommen. Und dann fünftens, das ist der Höhepunkt dieses Abschnittes. Wir sind bald fertig, keine Sorge. Heißt es, damit ihr, es kommt quasi wieder ein Grund, weshalb wir beten, um mit Kraft gestärkt zu werden, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Halleluja. Halleluja. Da ist ein Leben für dich, wo du erfüllt bist mit der ganzen Fülle Gottes. Und das klingt schon ziemlich füllig. Ja? Das ist der Gott, der nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt. Und aus dieser Herrlichkeit, aus diesem Reichtum, will er dir alles geben. Christus war derjenige, der das erlebt hat. Kolosser Kapitel 3. In ihm, oder Kapitel 1. In ihm lebt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und du bist gerufen, ihm gleich zu werden. Die Fülle Gottes in dir. Da ist mehr als von einer Krise zur nächsten zu taumeln und dann zu denken, wie soll ich das jetzt überleben? Da ist etwa ein Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes, die uns Anteil geben lässt an Gott, jetzt und hier, schon im Diesseits. Und jetzt kommt die Frage, die wir uns alle stellen. Was kann ich tun? Punkt 4. Das ist der letzte Punkt. Also der hat natürlich auch 2 Punkte, ist klar. Was kann ich tun, um in eben diesem Leben, was wir gerade gesehen haben, womit wir uns gerade beschäftigt haben, was kann ich tun, damit diese Kraft des Heiligen Geistes auch mich erfüllt, dass auch ich erfrischt bin, dass auch in mir eine Stärke, eine Entschlossenheit des Willens da ist. Was kann ich dafür tun? Und das erste ist, genau das zu tun, was Paulus gemacht hat, nämlich beten. Das ist das Einfachste der Welt, das kann jeder Grundschüler ab der 2. Klasse, diesen Text, nur Vers 16, das reicht schon. Das hat davor und danach brauchst du gar nicht, wir reißen das ganz mutig aus dem Kontext. Schreib dir diesen Vers 16 auf eine kleine Karte, auf ein kleines Kärtchen. Und steck dir das in deine Hosentasche. Morgens, ja, nicht abends. Morgens. Und dann nimmst du das mit und dann sagst du, okay, ich will heute mindestens jede Stunde einmal dieses Gebet beten. Ich habe die meisten apostolischen Gebete intus, ich kann die auswendig. Und ich habe die nicht auswendig gelernt, als ich Vollzeit in der Gemeinde angestellt war. Ich habe die auswendig gelernt, als ich 42 Stunden und länger in der Woche gearbeitet habe und dann noch zusätzlich 2 Stunden am Tag mit dem Zug unterwegs war. Also bitte, die Zeit ist nicht die Ausrede. Das ist es wert. Es ist es wert, Aufmerksamkeit zu opfern. Und selbst dafür brauchst du schon wieder diese Kraft. Aber das ist so das Minimale. Ich setze jetzt gerade das Minimum an. Schreib dir einen Bibelvers auf eine Karte, steck dir das ein und fang an, das zu beten. Und du wirst merken, je öfter du das betest, irgendwann kannst du es auswendig, kannst du die Karte zu Hause lassen. Es geht in Fleisch und Blut über. Du kannst Auf einmal wird das Anliegen der Schrift, das Anliegen von Paulus zu deinem Gebetsanliegen. Und da formt sich etwas in deinem Herzen. Du bekommst ein Verständnis dafür. Wenn ich jetzt mir ein Mathebuch zur Hand nehmen würde aus der 12. Klasse und anfange, gut, jetzt geht's los, Mathe. Die Grundkenntnisse habe ich, ja. Jetzt lege ich los und dann sehe ich Dinge, die ich nicht verstehe. Wenn ich aber anfange, wenn ich sage, okay, ich will es wirklich verstehen, dann muss ich mich damit beschäftigen. Dann muss ich von vorne anfangen, vielleicht noch ein grundlegenderes Werk, fange ich doch nochmal in der 5. Klasse an mit Bruchrechnung, um das besser zu verstehen. Und dann wachse ich in diese Dinge rein. Das ist ganz normal, so lernen wir alle. Keiner, der anfängt, Physik zu studieren, ist in einer Woche schon Einstein oder ich weiß, der war Chemiker, oder? Ich weiß es nicht genau. Auch Physik, okay. Der hatte übrigens eine 4 in Mathe. Ja. Das ermutigt uns ja alle, die wir 4 hatten. Also, ich zumindest. Ja, ist ausreichend. Und die 3 ist die 1 des kleinen Mannes. Wir fangen irgendwann an. Du musst irgendwann anfangen. Du musst irgendwann beginnen, diesen Weg zu gehen. Wenn du nicht anfängst, du kannst in 10 Jahren noch hier sitzen im Gottesdienst und denkst, ja, bei mir hat das nicht funktioniert. Triff eine Entscheidung. Vielleicht ist die minimal und ganz klein und du denkst, davon wird die Welt nicht besser und ich werde mich auch nicht groß verändern, aber du gehst den ersten Schritt auf einem Weg. Und der nächste Schritt wäre, lerne das ganze Gebet auswendig. Und du lernst es nicht, indem du dich hinsetzt und dann wie ein Gedicht hier wie Schiller und Goethe das auswendig lernen, sondern du lernst es, indem du es betest. Und dann nimmst du Epheser Kapitel 1 und dann nimmst du Philipper 1 und dann nimmst du 2. Thessalonicher Kapitel 2 und dann nimmst du Römer 15 und dann nimmst du die ganzen herrlichen Gebete der Schrift und kannst sie auswendig. Und dann formt sich etwas in dir und du kannst dieses Anliegen immer wieder zum Herrn bringen. Wir brauchen es, dass wir eine Gewohnheit zum Gebet entwickeln. Was uns wichtig ist, müssen wir mit Gewohnheiten schützen. Sonst verlieren wir es. Wenn uns die Beziehung zu unseren Kindern wichtig ist, brauchen wir eine Gewohnheit, dass wir mit ihnen Zeit verbringen. Ja, da kommen wir alle mit. Ne? Wenn mir meine Arbeit wichtig ist, brauche ich die gute Gewohnheit, zur Arbeit zu gehen und da wirklich mein Bestes zu geben. Wenn mir meine Frau wichtig ist, brauche ich die Gewohnheit, muss ich auch entwickeln, mich hinzusetzen und mit ihr zu reden. Das ist ich habe Fortschritte gemacht. Irgendwann macht bestimmt mal jemand auf YouTube irgendwie so eine Zusammenstellung, die Entwicklung von meiner Ehe mit den ganzen Predigten, den Aussagen, die da immer kamen. Und ich habe Fortschritte gemacht und ich brauchte keine Talkbox. Halleluja. Ja. Bitte nicht. Gut, was wollte ich jetzt? Achso, genau. Und wenn uns Gebet wichtig ist, und da würden wir alle übereinstimmen, ja, beten ist wichtig als Christ. Beten müsste man mal dafür, ja, das wäre gut. Und dann fällt uns natürlich ein, kann da nie jemand anders beten, hier der Pfarrer XY oder der Papst oder sonst wer? Nein. Wenn dir Gebet wichtig ist, fang an, eine Gewohnheit zu entwickeln, um dieses Gebet zu beschützen, zu kultivieren und größer werden zu lassen. Nur so lernst du beten, nur so. Und wie viele habe ich erlebt auf der Bibelschule, die alles fromm mitgemacht haben, das ganze Programm und auch stille Zeit, und dann sind die von der Bibelschule gekommen und Absturz, abgestürzt. Weil die Gewohnheit, oder das, weil ihr Programm, ihre fromme Beschäftigungstherapie gebunden war an Leuten, an Menschen, an ein System, die ihnen das vorgibt. Aber ich gebe euch das nicht vor, wann ihr beten sollt und wie ihr beten sollt und wie lange ihr beten sollt. Du musst eine Gewohnheit entwickeln. Es muss dein Gebetsleben sein. Dein Gebetsleben. Das ist nicht mein Gebetsleben, es ist dein Gebetsleben. Und ich lebe von meinem Gebetsleben und ihr lebt von dem euren. Halleluja. Für die, die Englisch kennen, dem empfehle ich von Mike Bickle Prayers to strengthen your inner man. Könnt ihr bei Google eingeben. Thomas hatte auch mal was hier bei uns gepredigt, aber ich habe die bei YouTube nicht gefunden. Vielleicht war die so schlecht, dass wir sie gelöscht haben. Keine, ich weiß, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Bitte? Da hat man noch keine Kamera. Wir sind jetzt erst angekommen im 21. Jahrhundert. Prayers to strengthen your inner man. Das ist eine Auflistung von den apostolischen und von ein paar anderen Gebeten, die man beten kann, um den inneren Menschen zu stärken. So, und das möchte ich jedem anbefehlen, aber es ist im Grunde genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Und Punkt 2, auch beten. Ich habe ja bei mir und beten stehen, aber hier habe ich schon weitergemacht. Es ist erstens beten und zweitens im Geist beten. Wenn ich sage im Geist beten, meine ich in Zungen beten. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Verhältnis zum Zungenbeten hast, ob dir das, ob du es gewohnt bist von klein auf und du in so einer Gemeinde groß geworden bist oder ob das bis heute eher, ob du das eher skeptisch siehst oder was auch immer. Für mich war es das Natürlichste auf der Welt, nachdem ich zum Glauben gekommen war, deswegen fiel es mir dann auch schwer, mich in diverse andere Leute reinzuversetzen. Aber das Zungengebet ist für mich ganz persönlich die am meisten ausgeübteste geistliche Disziplin, die ich tue. Es gibt keine Gebetszeit, wo ich mich mindestens 10% der Zeit in Sprachen bete. Und Paulus, wenn du sagst, ja, das ist jetzt aber nicht biblisch, überlegt euch, mit wem ihr hier redet. Paulus sagt selbst in 1. Korinther 14, ich glaube, es ist Vers 18, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und die Korinther haben viel in Sprachen gebetet. Und da ging es drunter und drüber im Gottesdienst. Und dann sagt er, jetzt will ich eine Botschaft in Sprachen geben. Und dann kam der Nächste, nein ich. Und dann haben sie alle gleichzeitig losgelegt und es war ein lauter Tumult und jeder wollte, dass er jetzt als der Geistliche angesehen wird. Und dann musste Paulus ihnen so Kindergartensachen so auftragen am Ende von 1. Korinther 14. Einer nach dem anderen. Stellt euch in eine Reihe und dann einer nach dem anderen. So wie im Kindergarten so ein bisschen. Also das waren inbrünstige In-Sprachenbeter. Und Paulus sagt trotzdem, ich bete noch viel mehr in Sprachen als ihr alle. Und wer in Sprachen betet, 1. Korinther 14, Vers 4, erbaut sich selbst. Der erbaut sich selbst. Der hilft seinem inwendigen Menschen, ausgerüstet zu sein, gestärkt zu sein, ausgerichtet zu sein auf den Herrn. Und auch dafür übrigens musst du dich entscheiden. Gott übergeht in keiner Geistesgabe deinen Willen. Halleluja. Deswegen sagt Paulus so wunderbar, auch im ersten, ich bin ja gerade so in dem Kapitel und tob mich da ein bisschen aus und irgendwann mache ich mal eine Lehre darüber. Deswegen sagt Paulus, ich will in Sprachen beten. Nicht, wenn ich mich gerade fühle und irgendwie, oh, die Musik spielt so sanft und jetzt kommt die Gänsehaut und auf einmal, und dann geht's los. Überhaupt nicht. Ich will in Sprachen beten. Ich will im Verstand beten. Ich will in Sprachen singen. Ich will im Verstand singen. So, und das ist immens wichtig, wenn wir den Judasbrief aufschlagen, im Vers 20, das ist die letzte Bibelstelle für heute, Judas Vers 20, hat da ermahnt Judas die Gemeinde und sagt, das ist übrigens nicht der Judas, der Jesus verraten hat, das ist der andere, ermahnt er die Gemeinde und sagt, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Und da, die Schlachter setzt ein Und dazwischen, das Und steht da nicht. Da ist auch wieder Elberfelder. Warum lese ich eigentlich Schlachter, wenn die Elberfelder eh immer besser ist? Egal. Da steht kein Und, sondern da ist nur ein Komma und das ist wesentlich besser. Erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Wer im Heiligen Geist betet, auch da wieder diese Gewohnheit entwickelt, erbaut sich selbst, erbaut seinen inneren Menschen. Erbaut sich auf seinen allerheiligsten Glauben. So, und damit möchte ich für heute schließen. Jetzt haben wir nur die E-Gitarre und Jonathan ist nicht da, ne? Das ist nicht so schlimm, dann beten wir so. Vielleicht können wir alle mal aufstehen zusammen. ein bisschen die Beine bewegen und schütteln, dass wir wieder frisch werden. Und jeder Einzelne von uns hat jetzt vielleicht was anderes mitgenommen aus der Predigt oder denkt über andere Punkte nach, aber richtet doch nochmal eure Konzentration, eure Aufmerksamkeit darauf, dass Gott möchte, dass dein Herz stark ist. Dass er dein Herz, deinen inneren Menschen mit Kraft stärken möchte. Herr, wir danken dir für diese Verheißung, dass du nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit uns geben wirst, mit Kraft gestärkt zu sein im inneren Menschen. Die Verheißung ist nicht auf den Äußeren, das ist auch gut, das ist auch schön. Aber Herr, wir nehmen besonders in Anspruch, dass du unser Herz, wo wir unsere Entscheidungen treffen, wo sich das geistliche Leben abspielt, wo unsere Persönlichkeit als solches überhaupt erst da ist, dass wir dort mit Kraft gestärkt sind. Und Herr, du siehst die Feinde unseres inneren Menschen, du siehst, wie die Welt, der Feind und unser eigenes Fleisch uns widerstehen und wie der Geist mit dem Fleisch ringt und all diese Dinge und wie oft wir manchmal in Sünde fallen und uns nicht enthalten können und nicht an unseren Gelübden festhalten, die wir gemacht haben. Herr, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Kraft in uns drinnen, in unserem Herz. Wir brauchen das so sehr, dass du uns unser Herz gibst, mit Kraft gestärkt zu werden. Damit der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, dass wir mit allen Heiligen imstande sind, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe zu ergreifen und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und wie heißt es da so wunderbar in Vers 20? Dem aber, der über eure Bitten hinaus, über Bitten und Verstehen zu geben vermag, ihm sei die Ehre. Und Herr, wir wollen dir Ehre bringen. Wir wollen dir die Ehre geben durch unser Leben. Und wir danken dir, dass du dieses Gebet jetzt nimmst und dass du es erfüllst. Und wenn wir dich wieder bitten werden, Tag für Tag, wenn wir unser Herz dir bringen, wirst du es wieder erhören und wirst uns gerne geben, aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Und in deiner Gnade gibst du noch über Bitten und Verstehen. Halleluja, wir danken dir dafür, Herr. Wir bitten dich, dass du uns weiterführst in diese ganzen Dinge, was in den inneren Menschen angeht und was es bedeutet, mit Kraft gestärkt zu sein durch den Heiligen Geist. Danke, Vater, dass du uns begleitest und dass du bei uns bist. Danke, Herr, für deine Nähe und deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Und